England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Heute entführe ich euch beim Britpod in Bayern in eine englische Location, die es wirklich sehr erfolgreich gibt. Am Viktualienmarkt in München gibt es das Victorian House, The Victorian House, und da kann man englische Tea Time machen. Und ich dachte mir, verabrede ich mich doch mit einer Frau, die auch als nicht nur bayerischer, sondern als deutscher großer Star gilt, im Kabarett, Buchautorin, Erfolgsautorin mit Bestsellern. Aber sie ist natürlich auch berühmte Schauspielerin und einfach eine tolle Frau. Manche nennen sie ganz einfach nur die Gruberin, aber in Wirklichkeit ist es Monika Gruber. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Danke dir für die Einladung. Ist wirklich ganz, ganz toll. Ich fühle mich ein bisschen wie in London da mit dir.
So, gell? Ja, so warst du schon mal in Victoria House?
Ja, ich war schon mal eine Zeit lang her. Und ich weiß gar nicht, es ist unentschuldbar, dass ich da nicht öfter hergehe. Es ist wirklich... Ich habe gerade in dieser Jahreszeit.
Genau. Und was Monika Gruber eigentlich mit England an sich zu tun hat, das erfahrt ihr in wenigen Minuten. Bitte dranbleiben. Zur Tea Time verabredet mit einer der ganz Großen in Deutschland, Monika Gruber. Groß, blond, ein freches Mundwerk, muss man sagen. Sie ist eine der größten Kabarettistinnen, die wir in Deutschland haben. Bist du da eigentlich einverstanden, wenn man dich Kabarettistin nennt?
Das ist mir eigentlich wurscht. Ich sage immer Komikerin. Weil so bei Kabarettist denkt man immer an politisches Kabarett. Ich sage immer, ich bin eigentlich ein Geschichtenerzähler. Also ich erzähle eigentlich Geschichten aus meinem kleinen ländlichen Kosmos. Das meiste von der Familie, obwohl meine Familie bei jedem neuen Programm immer sagt, gell, aber wir kommen diesmal nicht dran, gell? Kann ich euch nicht versprechen, weil ihr seid einfach alle so kabarettfähig.
Das finde ich super. Vor nicht allzu langer Zeit war meine liebe Frau bei dir in deinem eigenen Podcast, den du auch neuerdings hast.
Genau,
und
bei Sales TV.
Dabei hast du mir erzählt, dass du eine Riesenverbindung zu England hast. Bevor wir da drauf kommen, darfst du diese Werbung für deinen Podcast machen. Wie heißt er? Wo läuft er? Warum, wieso, weshalb?
Du, der läuft bei Servus TV und zwar im Fernsehen, ganz normal. Ich weiß, glaube Freitagabends irgendwann spät, ich glaube um 22:30 Uhr, 22:30 Uhr. Aber die meisten Leute schauen es wirklich online, laden sich irgendwie runter und schauen es entweder bei Servus TV on oder Spotify. Heißt die Gröberin natürlich.
Die Gröberin.
Es ist einfach so, weil ich wurde mal gefragt vom Kollegen Werner Schmidtbauer, da waren wir bei diesem Gipfeltreffen, weißt du, mein Berg nachflatscht.
Ja, genau.
Und dann hat er mich wirklich in der oberbayerischen Pampa, wir waren ganz allein, hat er mich gefragt, du, wieso sagen eigentlich die Leute alle die Gruberin zu dir?
Das möchte ich auch mal wissen.
Ja, jetzt pass auf. Und hab gesagt, mei, ich weiß nicht genau. Ich bin den Leuten so vertraut. Ich begleite sie so eine Zeit lang in ihrem Leben. Und in diesem Moment, ich schwöre, in diesem Moment geht ein älteres Ehepaar an uns vorbei mit Rucksack. Der Mann dreht sich um und sagt zu seiner Frau, Shahid, da ist Gruberin.
Das kann ja nicht sein.
Das, wenn du timen müsstest mit einem Regisseur, hast du das nicht so gut hingekriegt. Und ich glaube, das ist so, wenn jemand... Ich glaube, die Leute vermittelt, die redet so wie mir, die denkt da im vielen, nicht in allem natürlich, aber die ist so eine von uns und dann
aber ist das ist das größte Bayern Kompliment, was man eigentlich haben kann, oder?
Das hat der Regisseur Franz Xaver Vogler mal zu mir gesagt. Der hat gesagt, da brauchst du jetzt nicht genieren. Das ist schön, weil du glaubst, du bist eine von denen. Das ist das größte Kompliment.
Über deine große Karriere reden wir gleich noch, aber zunächst, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, die heißt Cornwall, die heißt England.
Ja.
Und das würde bei der Gröberin keiner glauben. Wie kommst du zu England oder wann warst du dein erstes Mal im Leben in England und wie sieht das bei dir aus mit England?
Ich bin ja eigentlich als Kind nie in Urlaub gefahren, weil meine Eltern haben einen Bauernhof. Und ich war ein einziges Mal mit der ganzen Bagage, war mal in Bibione. Eine Woche lang und meine Eltern haben sich einen Betriebshelfer genommen für die Stallarbeit und so und wir haben nicht einfach nicht weg können. Und insofern bin ich erst gereist, als ich älter war. Und ich wollte immer Schauspielerin werden, aber ich wollte meinen Eltern den Gefallen tun und wollte erst was Anständiges lernen. Und habe dann Sprachen studiert. Und bin auf
das ist der richtige Fremdsprachenkorrespondentin.
Nein, ich bin Fremdsprachensekretärin, hieß es damals. Und danach habe ich erst bei der Kirchgruppe gearbeitet als Sekretärin und dann bei einer amerikanischen Computerfirma. Und dort habe ich mir das Büro geteilt. Das war super, weil meine Abteilung, das waren so 15 17, 18 Leute. Und es waren nur Ausländer. Es war kein einziger Muttersprachler dabei, Deutscher. Und das heißt, die Bürosprache war Englisch, die Schriftsprache war Englisch. Und ich habe mir mit einer Kollegin aus Stratford-on-Avon,
Shakespeare herkommt,
das Büro geteilt. Das war die liebe Kim, mit der ich heute noch eng befreundet bin. Unser Chef war Holländer und wir haben halt immer Englisch gesprochen. Und darauf habe ich England zum ersten Mal auf Dienstreise. Mit ihr waren wir erstmal in London, dann in Richmond. Durch sie habe ich England eigentlich besser wie ein Native eigentlich kennen und lieben wow. gelernt. Und wir haben zum Beispiel schon Gin getrunken. Liebe Freunde, als es noch nicht in war und die Leute gesagt haben, das kannst du nur mit von beim Vollmond von Jungfrauen unter 17 geernteten Rosmarinzweigen mit handgebrühtem, Tonic vermischtem Gin irgendwie trinken, sondern als man ganz einfach Gordon's Gin
als Sixers, den ganz
Slice of Lemon.
Ja?
Genau.
Also, und das schmeckt.
Und mir schmeckt es halt noch. Und dann, ich weiß, was so lustig war, wenn die Mama von der Kim da war, aus England, und ich sie besucht habe, dann, unser einer trinkt nachmittags um 14 Uhr halt einen Kaffee, und dann gab es immer, oh Monika, how about a nice gin tea? Und ich sagte, was ist jetzt um zwei? Well, why not, darling? Just a small one. Und dann habe ich gedacht, ja, genau, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir aus kleinen Wassergläsern so einen kleinen Gin Tonic schon um zwei Nachmittag.
Um 14 Uhr. Ja. Meine liebe verstorbene Rosamunde Pilcher, unsere Freundin, hat immer gesagt, kein Alkohol vor 18 Uhr. Da hältst du nicht so, oder?
Ich habe das von der Mama von der Kim anders gelernt, aber ich glaube, bei der Queen ist das auch schon vor.
Ja, und die haben ja gebechert, du. Da lies mal die großen Biografien jetzt. Die haben ja gebechert seit morgens, du.
Das war ja. Und schau, und die Queen Mom ist 103, glaube ich.
Ja, genau.
Also, denke ich mal.
Also, wir konnten servieren uns in gewisser Weise, gell?
In gewisser Weise, ja.
Aber was hast du denn von England jetzt dann, warst natürlich wahrscheinlich im Shakespeare-Haus, wenn du in Stratford-upon-Avon angefangen ja. hast und so weiter, aber Cornwall hat es dir scheinbar auch angetan, hast ja. du mir erzählt. Wann warst du zuletzt dort oder überhaupt?
In diesem Jahr erst bei meinen, ich habe so eine Kartenspielgruppe, wir sind 8 Weiber, ich sag bewusst Weiber, wir sind
Super.
Wirklich Weiber. Wir sind lustig und wir spielen um Geld und immer wenn die Kasse voll ist, dann suchen wir uns irgendein Ziel aus, aber irgendwas, wo man jetzt nicht so einfach sagt, ah ja, Venedig oder sowas auf der Hand liegt, sondern irgendwas so, wo wir noch nie waren, wo keiner von uns jemals war. Und gut, ich war schon mal dort, aber die anderen alle waren noch nie in Cornwall und noch nie in den Cotswolds. Und ich wollte da halt unbedingt hin.
Mit den honigfarbenen Häusern.
Es ist wirklich, mittlerweile ist es leider durch Instagram, posten die Leute diese wunderschöne Gegend, diese wunderschönen Häuser, so wie Bribery. Und wir sind hinten angekommen und haben wirklich festgestellt, da sind schon Busse voller Japaner, ja. Asiaten da, weil einfach das viral geht und die Leute natürlich diese wunderschönen Orte posten und natürlich auch Harry Potter. Das waren natürlich Gegenden, wo viel auch für Harry Potter gedreht wurde und die Leute natürlich auf den Spuren von Harry Potter überall hinreisen. Aber es ist trotzdem, tut der Schönheit keinen Abbruch und es gibt immer noch Flecken, wo du einfach deine Ruhe hast, wo du ja in einem alten Herrenhaus, das zu einem Bed and Breakfast umgebaut worden ist, übernachtest und da wird dort gekocht mit Gemüse aus dem Garten. Alles, was wir essen, kommt aus einem Umkreis von 25 Kilometern. Das ist halt einfach wunderschön.
Und seid ihr da mit dem Auto selber gefahren, ihr Damen?
Wir sind, ganz ehrlich, das war der große Schockmoment, weil bisher war ich ja in England immer nur fast ausgestiegen, mit dem Taxi rumgefahren oder Öffentlichkeit, aber nie selber gefahren. Und jetzt waren wir zwei Autos und dann hieß es, meine Freundin hat gesagt, du, ich muss jetzt erstmal checken, dass das mit dem Hotel klappt, du musst fahren. Und ich so,
ist nicht wahr, ja.
Wirklich von der Autovermietung, London Heathrow. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Zum ersten Mal Linksverkehr. Und ich hab gesagt, ihr müsst mir sagen, wohin, ihr müsst mir sagen, wohin. Und wirklich, mir ist der Schweiß.
It's not so easy, it's not so easy. Vor allem von London weg da, mein lieber Schiff, also, das Kreisverkehr.
Man gewöhnt sich dran. Und wenn man ein bisschen einen guten Steuermann hat, der sagt, du, weil es ist ja ein Kreisverkehr am anderen, du, bei dem Kreisverkehr, die Ausfahrt 2, Southwick North, und dann nicht South North, und dann musst du ein bisschen aufpassen, und dann geht's schon.
Und das Navigationssystem am besten in Deutsch einstellen, aber auch Meilen, weil man weiß ja immer nicht, wie viele Meilen sind dann Kilometer umgerechnet. Dann denkt man immer, oh, jetzt bin ich schon wieder schnell. Also die meisten Autos können das ja heute so ein bisschen umrechnen.
Wir haben es tatsächlich mit dem Smartphone gemacht und einer, der neben mir saß, war dann mein Steuermann. Es war eine Challenge, aber wir haben es gut überstanden und ich würde es sofort wieder machen, weil man halt einfach ein Auto, das siehst halt so viel. Und du kannst ihn einfach mal, weißt du, wenn du irgendeinem netten Pub vorbeifährst, bleibst einfach stehen
genau.
und gehst raus und sagst, geh mir jetzt einfach rein. Und trink mal einen Tee oder Gin Tonic oder ein Pint.
Wie viele Damen oder Weiber, wie du gesagt hast, war's hier? Achte?
Ja, ja.
Sag mal, dann sind ja die Engländer völlig fertig, wenn da dauernd schöne Blondinen und
irgendwas rumlaufen. Ja, das ist ganz lieb, aber wir sind in einem Alter, wo du wirklich sagen musst, dann müssen wir die Drinks an der Bar bezahlen. Das war dann mit uns.
Monika!
Wobei, es ist ja so geil und das liebe ich an den Engländern so. Ich meine, stell dir vor, bei uns steigst du in ein Taxi ein und dann sagt er, wo geht's denn hin, Liebes? Und die sagen ja wirklich, would you wanna go love? Und ja, du denkst dir da wirklich,
so ist es.
Das ist so lieb, oder?
Diese Höflichkeit, die die haben, das wird es in Deutschland gar nicht hören. Die reden gar nicht mit dir in Deutschland, wenn du nicht sagst, wo du hin willst, ja.
In jedem Restaurant, überall. Wir waren wirklich jeder Busfahrer. Ja, also selten, dass Busfahrer, die bei uns ja, also wenn du unter Grant nachschaust, ist ein Foto von einem Busfahrer drin in Bayern,
genau,
zum Beispiel.
Das glaube ich, ja.
Wobei jetzt tue ich wahrscheinlich alle Busfahrer in Bayern unrecht. Aber dort, die sind so freundlich und auch, ja, Oh, well, love. Yeah, of course you can pack. Überall love und...
Of course. Es ist fast nichts unmöglich eigentlich in England. Ne? Zumindest verpacken sie es dann so freundlich, dass sie dich dorthin führen, wo sie dich hinhaben wollen, wenn etwas nicht ginge. Und du hast das Gefühl, es ist ja alles nicht so schlimm.
Und die sind immer halt so einen Scherz aufgelegt. Und halt irgendwie, und bei uns schauen sie aus und nach dem Motto, was will die Alte von mir? Und drüben steigen die sofort drauf ein. Und das ist einfach nett. Der Umgang untereinander ist so viel charmanter und irgendwie auch achtsamer, respektvoller. Und das hat mir immer wahnsinnig gefallen. Ich bin zum Beispiel bei meinem ersten Trip in London, da waren wir in einem Zimmer und da haben wir uns nichts leisten können. Wirklich so mit der Kim, 25 Jahre her, 30 Jahre her. Und dann waren wir in einem Zimmer und immer wenn einer geduscht hat, das ganze Zimmer überflutet.
Das glaube ich.
Und meine Freundin war dann auch noch krank. Sie sagt, du, ich kann abends. Sie hat gesagt, du, ich habe ein Restaurant rausgetan, das können wir uns sogar leisten. Hat sie gesagt, I can't go, I'm as sick as a dog. Also sie ist total krank. Und dann hat sie gesagt, ja, wir speien. Sie, ja, ich glaube schon. Und sie bleibt da. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin in London. Und dann hat sie gesagt, weißt du, heute denke ich mir, ich habe meine kranke Freundin im Zimmer zurückgelassen. Aber ich war also selten irgendwo, ich wollte einfach was sehen. Und dann habe ich mir ein Taxi bestellt. Und mit dem netten Taxifahrer, Black Cab, der war riesengroß, 2 Meter, ich sehe ihn noch vor mir. So ein rotblonder Engländer, saulustig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gesagt, wo ich hin möchte. Er sagt, oh, wow, darling, that's nothing for you. I've got something better. Und ich sagte, ja, was würdest du empfehlen? Und dann hat er gesagt, ja, wir fahren dahin. Da bin ich mit dem zum Essen gegangen.
Nein, mit dem Taxifahrer.
Mit dem Taxifahrer. Und dann sah mir hinter ein riesengroßer Typ, der wollte einfach nur sich unterhalten.
Also er wollte nichts von dir, ne? Man weiß es nicht, ja. Aber zumindest ist gut ausgegangen, die Geschichte.
Du, damals habe ich dann nicht so drauf geachtet, dass es gut ausgeht. Und heute immer war ich leichtsinnig. Der ist dann irgendwie mit mir nach London kutschiert und dann sind wir noch auf einen Drink gegangen. Also ich habe was getrunken, er hat Wasser getrunken oder Cola. Und dann haben wir ewig im Rücksitz von seinem Taxi, haben wir bestimmt bis zum Morgengrauen da geratscht. Und dann hat er mich zum Hotel zurückgebracht, hat mich nichts zahlen lassen für die Fahrt.
Nein.
Und auch nicht irgendwie, ich glaube sogar, ich habe ihm meine Nummer gegeben. Keine
Ahnung. Er hat dir keinen Kuss abgerungen.
Ja, gar nicht. Der war wirklich James.
Das ist ja unglaublich.
Kann ihm meine Nummer nicht gegeben haben, weil damals gab es kein Smartphone.
Ja, eben, gab es ja gar nicht. Da hat man sich ja am Telefonzellen getroffen zu unserer Zeit.
Ich glaube, das Erste, was ich ihm gegeben habe, glaube ich, meine E-Mail-Adresse.
Oh, das ist mir schon.
Meine Firmen-E-Mail-Adresse. Und ich glaube, wir haben uns auch noch mal geschrieben. Ich bin dann ins Zimmer von der Kim und die Kim. Are you bloody crazy? What did you do? Ich bin mit dem Silvester. Oh my God, you could have stabbed, you could have raped. Ich sage, na, der war einfach nur lieb. Und damals war ich auch so unbedarft. Und es war aber einfach, ich habe von Anfang an gewusst, das ist okay. Das, war
das mitten das in London vor 30 Jahren. Jetzt gehen wir noch mal ins Jahr 2025 zurück, wo du dieses Jahr mit deinen 7 Damen den Ausflug hattest.
Ja.
Ihr habt in Cotswolds angefangen, dann ging's nach Cornwall. Also hat das einer durchgeplant alles, diese Reise? Oder seid ihr mal so spontan und gesagt, wo es uns hinführt?
Eine von unseren Damen, die hat ein kleines Reisebüro noch. Das ist ein One-Woman-Show. Und dann hat die ganze Route für uns zusammengestellt. Und dann waren wir in Plymouth.
Plymouth, ja. Es ist doch herrlich, oder dort? Alles so schön am Meer und dann sieht man den Smeaton Tower, den Leuchtturm dort. Sir Francis Drake kam ja aus Plymouth, der hat ja die spanische Armada in der Bucht geschlagen und so weiter.
Da war, wir hatten 4 Jahreszeiten gefühlt in dieser einen Woche. Wir sind bei 30 Grad angekommen, so wirklich cool in Hitze. Und dann in Plymouth hat es wirklich genieselt und saukalt, der Wind ist gegangen. Dann waren wir, ach oh Gott, das war einfach... Sag mir, wo ist es?
In Cornwall.
In Cornwall, an dem wunderbaren Strand.
St. Ives.
Das MoMA ist St. Ives, genau. Oh, da haben wir ein Ferienhaus gehabt. Ein zugiges, modriges Ferienhaus.
Nein, ist das witzig.
Aber es war ein bisschen gruselig, aber es war halt einfach der Strand und die Wanderung in den Dünen. Dann sind wir ins MoMA gegangen, saßen an der Küste.
Das ist ja, das muss man gesehen haben dort. Und dann die Töpfereigeschichten und was weiß ich alles. St. Ives ist ja so die Geburtssache der Rosamund Pilcher. Hast du eigentlich auch schon Pilcher-Filme geschaut?
Geschaut, ja. Geschaut. Also natürlich, allein schon wegen der Landschaft und der tollen Häuser und wie die eingerichtet sind. Und das ist einfach wirklich primär, weil die Landschaft so toll ist und weil du einfach sagst, boah, einmal so, wenn so ein Lord käme, verstehst du, mit so einem schönen, auch wenn es zugig war, so ein altes Herrenhaus, der würde einen Gummistiefel auf mich zustapfen mit irgendeinem Hund oder zwei, einem Pferdestall dahinter und so, how about you living here? Dann würde ich sagen, why not?
Da hätten wir dich mal, ich durfte ja 10 so schöne Pilcherfilme drehen und 12, 13 Jahre dort verbringen bei Dreharbeiten jedes Jahr.
Ja, wie großartig. Bezahlter Urlaub.
Ja, das haben wir alle Schauspieler immer gesagt. Das wäre uns eigentlich wurscht gewesen, was die uns gezahlt haben. Hauptsache, wir sind dabei. Und dann haben wir immer noch die tollsten Hotels von der Produktion gehabt. Und mein lieber Kollege Klaus Billing, den wir jetzt herzlich grüßen, der Dr. Billing hat sie erfunden sozusagen. Der hat ja die Pilcherfilme als ZDF-Chef, der er war, die Rechte mit dem Produzenten Mike Smeaton von Rosamund Pilcher sozusagen abgekauft und hat daraus die Filme gemacht. Ja.
Dann herzlichen Dank an dieser Stelle an Klaus Belling. Das war
die eine geniale Idee. Das musst du mal vorstellen. 1992, glaube ich, der erste Pilcher-Film. Wie lange das jetzt schon her ist. Hat ja über 1 Milliarde Zuschauer jetzt schon gehabt mit den Leuten, die das
alles gesehen haben. Ich habe auch tatsächlich die ersten Bücher von Rosamunde Pilcher auf Englisch gelesen.
Siehst du das? Shellseekers?
Ja, natürlich.
Genau.
Das war das erste. Ich glaube, das habe ich sogar noch im Original. Also, das war
Penguin Book. Ist jetzt schon was wert.
Wirklich?
Ja, die sind jetzt was wert.
Das heißt einfach so durchgeschmökert, weil diese Landschaft und diese...
Wie sie es beschreibt, du denkst, du bist drin eigentlich.
Genau.
Ja, du bist da drin.
Dieses Figurenkabinett, das sie zeichnet, weil das so anders ist als bei uns und die Art zu leben natürlich anders ist, das tut sich vor deinem geistigen Auge auf und das beflügelt deine Fantasie und du hast immer das Gefühl, du weißt natürlich, es geht gut raus. Und das ist so Seelenfutter.
Du musst mal schauen, ich durfte sie jetzt zu ihrem 90. Geburtstag exklusiv weltweit interviewen, bei ihr zu Hause am Kaminfeuer. Und da hat sie die Shellseekers hingelegt. Das war das Originalbuchcover mit dem Halstuch, das sie von Louis Vuitton damals gemacht bekommen hat, nach dem Muster des Buches in so lila-blau. Du musst schauen, ob du das Buch in dieser Farbe hast, weil das sind Sammlerstücke, diese Bücher. Die sind richtig was wert dann. Ja? Da musst du drauf gucken. Und das hat sie mir erzählt, dass das eine limitierte Auflage in diesem Aussehen des Covers war, sozusagen. Ja?
Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich heimkomme, dass ich sofort in meinem Bücherregal
aber nicht verschlucken, gell? Ja, du hast diese teuren Schmuck dran. Kommt der eigentlich aus England, diese herrlichen Perlen, was du da hast? Was hast du da Schönes zu?
Ja, das ist auch
ist das aus England?
Das ist nicht aus England, aber es ist eine Reminiszenz an England. Das ist meine Vivian Westwood Gedächtniskette. Ich liebe ja seit Sex and the City Perlen, seit Carrie Bradshaw, die wieder quasi salonfähig oder modern gemacht hat. Und da hat Vivian Westwood so eine großartige Kollektion, so eine dreireihige Kette mit dem schönen Wappen.
Gehst du dann auch in die Shops, die sie heute noch gibt von Vivian Westwood in London?
Ab und zu, weil sie symbolisiert halt wirklich so das Image der unabhängigen Frau und der coolen Designerin. Sie ist halt so eine Mischung aus Selbstbewusstsein, trotzdem sehr traditionell und trotzdem aber natürlich Punk und Rock'n'Roll. Also sie ist einfach cool. Sie hat ja zum Beispiel auch Trachten sehr geliebt.
Ja, das sieht dann folkloristisch bei ihr aus, alles ein bisschen. Ja, das ist
ja
schön, was sie da...
Sie hat gesagt, wenn mehr Menschen Dirndl tragen würden, wäre die Welt ein besserer Ort, stell dir vor.
Mei, das ist doch ein schöner Satz, ja, gell? Ich habe vorhin so gehört, wie du so Englisch sprichst, also man könnte dich kaum mehr von einer echten Engländerin unterscheiden. Also da bist du schon sehr gut im Englischen, muss man feststellen, oder?
Ich glaube, ich habe ein gutes Gehör. Und natürlich auch die vielen Jahre, oder vielen Jahre, 6 Jahre waren es bei Compaq und die viele Zeit, die natürlich auch mit der Kim, wir haben ja tagtäglich nur Englisch kommuniziert und über alles Private geredet. Wir reden auch heute noch lustigerweise, wenn wir uns treffen, obwohl sie natürlich perfekt Deutsch spricht, reden wir zusammen Englisch.
Jetzt sag einmal, du als Kabarettistin, Komikerin, gehst du auch bewusst, wie andere deutsche Kabarettisten, die das entweder in Amerika oder besonders auch in England machen, in solche kleinen Szenerietheater, wo man so Stand-up-Comedy und so weiter anschauen kann, wie die das machen? Weil man denkt ja immer, im West End ist es erfunden worden, mehr oder weniger. Ja? Hast du das schon gemacht und kannst du dem was abgewinnen, auch diesen Humor der Engländer? Oder ist der zu wenig derb, dass wir da einen anderen brauchen in Deutschland?
Also ich gehe so Open Mics und so, machen die natürlich in Amerika viel, in England ist es für mich die Wiege des Humors, das ist einfach der englische Humor und meine Lieblingskomiker sind Engländer, Ricky Gervais zum Beispiel verehre ich zutiefst und ich finde es halt grandios, weil er eigentlich sich über alles lustig machen darf in einer Art und Weise, die natürlich heute viele Leute nicht mehr so gut vertrauen, aber er sagt halt, was klug ist, er hat immer gesagt, my sense of humor is not offensive, you feel offended and that's the difference. Also der Humor sei nicht beleidigend, sondern die Leute fühlen sich beleidigt,
genau.
Das ist aber was anderes.
Weil sie eine andere Schwelle plötzlich
ganz
haben,
genau,
eine tiefere Reizschwelle oder eine höhere, wo sie sich schneller beleidigen
dafür
fühlen.
Dafür kann aber eher nichts. Und ich finde, wenn du jetzt nicht wirklich grob verletzend über Menschen redest, sondern einfach, Humor ist halt immer, der bricht immer auf, Humor ist immer, da wo der Spaß aufhört, fängt der Humor erst an.
Sehr schön.
Ein Ausdruck von einem Kollegen von mir.
Aber könntest du so einen, es gibt ja so einen deutschen Kabarettisten, den hatten wir jetzt auch mal in der Sendung, der immer mit englischen Programmen rumtingelt, aber du hast noch nie probiert, in Englisch ja, irgendwas.
Michi Mittermeier.
Genau.
Michi Mittermeier, das hat in England schon gespielt, in Amerika auch gespielt. Du, ich glaube, dass das Letzte, was die Engländer brauchen oder die Amis, ein Deutscher ist, der ihnen zeigt, wie Humor geht. Also, die haben es erfunden und das sind so viele talentierte Menschen. Ich glaube, ich bin hier, wo ich bin, mit meinem Humor und der ist ja wirklich, der beruht auf der Sprache und die Sprache, in der ich lustig sein kann, ist bayerisch.
in der Nähe von Erding aufgewachsen, gell?
Genau.
So muss man sagen. In Tittenkofen.
Jawohl, im schönen Tittenkofen. Ich weiß aber nicht, ob ich das in einer anderen Sprache auch so könnte. Mein Mutterwitz, so muss man es wirklich sagen, spielt natürlich mit dem bayerischen Dialekt. Und da gehört er hin. Und da ist er am besten verortet. Und da kenne ich mich aus. Und das passt schon.
War denn erst die Schauspielerin Monika Gruber da, die auch bei der Iballbühne gespielt hat und in den Filmen dann schon gespielt hat im bayerischen Fernsehen? Oder war erst die Kabarettistin da, die gesagt hat, ich muss eigentlich mal die Sau rauslassen mit meinen witzigen Sachen?
Also es ging los, dass ich auf der Schauspielschule ja nur genommen wurde, weil ich habe ja nichts einstudiert gehabt, sondern ich kam da hin und ich hatte keine Zeit, was vorzubereiten. Und dann hat die damals...
Ruth von Serboni-Schule,
jawohl,
ja,
genau.
Da war ich nämlich auch eine Zeit.
Wirklich?
Schau mal her, du. Und dann bin ich aufs Zinnerstudio gewechselt, ja.
Haben wir schon wieder gemeinsam. Also Frau Beermann hat quasi mir die Aufnahmeprüfung abgenommen und ich habe ja gestehen müssen, dass ich nichts einstudiert habe. Und sie hat gesagt, ja, dann verschwenden Sie meine Zeit. Und ich habe gesagt, ja, ich könnte was vorspielen, so aus meinem Alltag, aus dem Sekretärinnen-Dasein, wie ich mit meinem Chef kommuniziere und wie wir miteinander umgehen. Also ihr macht mich zur Sau. Ich entschuldige mich dafür und so kommen wir wunderbar miteinander aus. Wir reden in einem Kuddelmuddel aus Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch ein bisschen und könnte ich da was vorspielen? Da war sie schon etwas irritiert. Ich weiß keine Zeile mehr von dem, was ich damals vorgespielt habe. Aber ich habe halt improvisiert oder selber aus meinem Alltag was gespielt, was ja auch schon ein bisschen kabarettistisch war. Und daraufhin hat sie mich genommen und hat zu mir gesagt, ich solle bitte nicht Kabarett aus den Augen verlieren. Ich soll überlegen, ob ich nicht Kabarett machen möchte. Und da war ich noch ganz weit weg. Also da wollte ich einfach nur klassisch Schauspielerin werden. Und hatte das überhaupt noch nicht im Sinn. Und dann ebenso habe ich angefangen bei der Schauspielschule, war dann bei der Iballbühne, aber klassisches Schauspiel. Und dann habe ich mal eine Laudatio gemacht für den Chef von der Iballbühne damals, für den Georg
Meyer.
Genau, für den lieben Meyer, Schauspieler Benzili. Und das hat jemand vom Fernsehen gesehen und hat gesagt, können Sie sich vorstellen, Frau Gruber, in einer eigenen Figur, die Sie sich selber ausdenken können, so 5 Minuten fürs bayerische Fernsehen sind.
So ging das los?
Genau.
Ist doch nicht dein Ernst. Und dann wurdest du der Superstar beim bayerischen Fernsehen im Prinzip.
Dann bin ich als Kellnerin Monique da mit meinen 5 Minuten losgedrudelt und habe dann Kabarettisten, Kollegen kennenlernen dürfen. Günter Grünwald, Andreas Giebel, Michi Altinger etc. Und der Günter Grünwald, der war eigentlich derjenige, der mich ermutigt hat. Da habe ich dann schon Sketche für ihn geschrieben, für uns zwei, für mehrere Schauspieler. Und dann hat er mir gesagt, warum schreibst du kein eigenes Programm? Dann habe ich mir gesagt, ja bitte Günter, wer soll denn da hingehen? Wer soll denn für sowas einsetzen? Ja, und dann hat er gesagt, Moni, ich gehe hin. Mit meiner Frau.
Das ist aber schon
und ich sitze in der ersten Reihe und ich verspreche dir, ich lache auch.
Ist das nicht süß?
Und dann habe ich,
hab
ich wirklich angefangen, ein Programm zu schreiben, habe die Iballbühne einen Abend für mich gebucht, habe diese Leute eingeladen, Günther,
so ging
es los. Wirklich meine Familie, Freunde. Und dann, dadurch, dass ich schon ein bisschen im Fernsehen war, haben die Leute gesagt, die da, die Lustige da von den Komiker, die macht das Soloprogramm. Und dann war relativ schnell, waren halt 80, 100 Leute da und dann halt 200. Ich habe schon mehr vor 18 Leute gespielt, so ist es nicht.
Ja, aber du hast auch schon in der Olympiahalle gespielt, ja? Also sogar deine Abschlussvorstellung in der Olympiahalle 2023 oder wann war das? Das muss ich mir auch mal vorstellen. Das ist auch so ein Thema, wie wir das gelesen haben in der Presse. Meine Frau und ich haben gesagt, das ist doch nicht ihr Ernst, die kann ja jetzt nicht sagen, sie hört auf. Warst du da exhausted von 2 Jahren, oder?
Auch. Also ich war exhausted von 2 Jahren. Ich war ein bisschen exhausted auch von dem ganzen Gegenwind, der einem so in den letzten Jahren...
Ja, mit der Demonstration
Jahren, mit der Demo in Erding oder was auch immer. Und dann hatte ich natürlich auch Angst, dass ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt bin ich 20 auf der Bühne, weißt, hab ich immer noch was? Gibt's noch genügend Geschichten, die ich noch erzählen kann, die irgendwie fürs Publikum neu sind? Was, die nicht singen? Ja, das habe ich in ähnlicher Form schon mal gehört und das war aber damals lustiger. Das war so meine große Angst. Aber ich schwöre es dir, die Geschichten gehen nicht aus. Also seit ich so jetzt die letzten 1,5 Jahre so ein bisschen leben konnte, wieder was erleben konnte, merke ich, die Geschichten
gehen nicht aus. Bau doch mal deine 7-Damen-Reise durch Cornwall ein und mach dich doch mal besser. Echt jetzt?
Das kriegst du dann im neuen, ab März nächsten Jahres.
Wie nennst du denn dein Programm? Das war's.
Es hilft ja nichts.
Es hilft nichts. Also es hilft nichts, ich komm doch wieder sozusagen,
ja, genau.
Oder? Da kommt England vor. Mensch.
Ja, natürlich.
Und Cornwall speziell auch oder einfach nur England oder der Engländer?
Cotswolds, ja.
Ich frage mich immer, wenn ich sowas sehe, wie ihr das macht, ob man das jetzt Stand-Up-Comedian oder sonst was nennt. Du hast ja Programme, die dann 1,5 Stunden dauern oder was?
2 eher.
Oder 2. Liest du das von einem Teleprompter oder kommt das aus dir spontan raus? Wie läuft das denn? Das kann man nicht schwingen.
Spontan ist da nur, wenn ein Zuschauer was reinruft oder wenn sich was ergibt oder so. Das Programm muss ich dazu sagen, ich schreibe das auf. Ich schreibe lustigerweise auch so, wie ich spreche. Ich schreibe auf Bayerisch.
Nein.
Also das kann keine KI der Welt entziffern.
Das gibt's schon.
Und ich schreibe es wirklich so, wie es reden darf. Und ich schreibe es manchmal auf und dann, wenn ich es geschrieben habe, lese ich es laut vor und merke im Sagen, im Sprechen, dass ich so nicht reden kann, dass das nicht im bayerischen Dialekt, also der Art, wie ich spreche.
Es geht nicht rund raus.
Genau, es geht nicht rund, dann schreibe ich es nochmal um. Und dann probiere ich es so mal aus und studiere es mal so ein. Dann probiere ich es vor Publikum aus. Ich probiere es tatsächlich nicht vor irgendwelchen Freunden oder so, weil das ist ja kein...
Ja, aber wie kann man vor Publikum die Zahlen dafür, da kannst du ja nicht ausprobieren.
Ich spiele am Anfang relativ klein. Also ich spiele vor 300 Leuten am Anfang.
Ach so.
Und dann weiß ich aber natürlich schon, also so viel Erfahrung habe ich über die Jahre, dass da ein paar Lacher drin sind, wo ich sage, das ist jetzt so, du brauchst ein paar 90% da, sage ich mal. Du brauchst so Lacher, wo du weißt, 90% der Leute lachen an dieser Stelle. Und wenn du da ein paar eingepasst hast, dann kannst du dazwischen dich ausprobieren. Und dann geht die eigentliche Arbeit los, denn dann merke ich, okay, das funktioniert nicht, die Geschichte, die ich erzähle, da hängt es ein bisschen durch. Oder das finde nur ich lustig, habe ich auch schon gehabt. Ich habe gedacht, das ist doch saulustig. Die Leute schauen mir wie ein Auto und dann denke ich mir, vielleicht habe ich es falsch erzählt. Vielleicht ist das Timing, ist ja alles in unserem Beruf. Vielleicht bin ich mit dem Timing oder ich habe zu viel Wissen vorausgesetzt in der Geschichte, habe die Geschichte nicht richtig erzählt, chronologisch. Und dann zähle ich es nochmal und nochmal. Und wenn dann immer noch keiner lacht, dann haue ich es raus. Und dann nehme ich eine andere Geschichte.
Das ist ein toller Filter eigentlich.
Und dann entwickelt sich das Programm während des Spielens. Ich habe zum Beispiel mal in meinem vorvorletzten Programm einen totalen Blackout gehabt auf der Bühne. Ich war in Österreich. Totalen Blackout in Ips, in Österreich. Ips an der Donau, werde ich nie vergessen. Und stehe auf der Bühne, weiß nicht einmal mehr, welches Jahr oder welcher Tag war, keine Ahnung. Und sag, und stehe dann, schau, wirklich wie ein Schaf ins Publikum. Und da sagt zu meinem Tontechniker, du Harry, wie geht's denn weiter? Sagt der Harry, Moni, ich weiß es noch. Sag ich, du bring doch mal das Textbuch nach vorne. Sagt er, Moni, das, was in dem Textbuch da drin steht, das redst du schon lange nicht mehr. Da sag ich, komm doch mal nach vorne. Na,
also mit dem Text, vor den Leuten.
Vor den Leuten. Also mit so Ordner nach vorne gedackelt. Die Leute haben alle gedacht, das gehört
das gehört dazu.
Natürlich.
Genau.
Dann hat er mir den Ordner gegeben. Dann habe ich gesagt, Harry, da steht ja wirklich das alte Zeug. Das sag ich wirklich schon lange nicht mehr. Ich sag ich doch, ich lies doch mit, ich bin ja nicht blöd. Sag ich, das ist ja lauter. Dann sag ich, ja, was haben wir denn da an der Stelle? Sag ich, Publikum, was war denn das Letzte, was ich gesagt habe? Dann bin ich schon irgendwie wieder reingekommen.
Du hast sie schon wieder voll im Griff dadurch, ja? Genau.
Einen totalen Blackout, wirklich.
Und hast es dann im Nachhinein zugegeben und hast gar nicht über Blackout geredet, schon? Das
ja,
finden die ja sympathisch eigentlich.
Dass die glauben es ja dann immer noch nicht.
Genau, eigentlich glauben die, das ist inszeniert, ganz aber dann war es auch so gut inszeniert. Das
kommt vor.
Bist du denn eigentlich noch aufgeregt? Nach so, wie viele Shows hast du schon gemacht in deinem Leben? Hast du das jemals gezählt?
Habe ich nicht. Also ich kann
oder sagen wir lieber nicht, das Finanzamt hört nichts mehr.
Ich war allein schon, wenn du München nimmst, wo ich auch im Prinzregenten gespielt habe, schon im Deutschen Theater, aber allein im Zirkus Krone habe ich über 100 Vorstellungen gespielt.
Na, bist du weg. Allein im Zirkus Krone,
ja,
im Riesen-Zirkus
Krone. Genau, ich spiele also bei jedem Programm, das dauert so 2,5, 3 Jahre, spiele ich ein Programm, habe ich, und ich spiele jetzt das 9. Programm, habe ich bei jedes Programm mindestens 300 Vorstellungen gespielt. Aber ich habe am Anfang, muss ich dazu sagen, ich spiele natürlich viel weniger, ich spiele so 80, 90 Vorstellungen im Jahr, aber als ich angefangen habe, habe ich über 200 Vorstellungen im Jahr gespielt.
Das ist ja verrückt. Und dann hast du noch deine Schauspielrolle gehabt im Fernsehen,
genau,
und so weiter.
Danke sehr.
Hey, schau mal, was hast du denn für einen englischen Tee bestellt eigentlich?
Ich habe einen Prince of Wales-Tee.
Oh, bitte.
Ich da.
Und ich habe Lapsang Sung, das ist ein Rauchtee.
Der
magst
schmeckt,
du mal riechen?
Du, ich habe vorhin schon gebrochen, der schmeckt dir
wie wenn
drei nicht sesshafte, ihre alten Socken da drin ausgekotet. Der schmeckt wie wenn du Zigarren aufgebrüht
hättest. Ja, das liebe ich aber. Ich keine Zigarre mehr rauche, habe ich wenigstens einen rauchigen Tee. Ja, gerne mal rein. Eine kleine Zigarre war schon was Schönes, muss ich sagen. Ja, weil es mit dem Herz nicht so gut war. Da hat der Arzt gesagt, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gesund.
Aber das kompensiert doch deine tolle Frau alles wieder.
Meine Juditha. Ja, das ist ein Wahnsinn.
Weißt du eigentlich, dass du wirklich so eine wunderbare, nicht nur kluge und wahnsinnig fleißige, sondern auch so eine liebenswerte,
eine Herzensfrau,
lustige,
ja?
Wirklich eine Herzensfrau.
Ja, ich bin da sehr glücklich drüber, muss ich wirklich sagen. Also jeden Tag bin ich dankbar. Sag mal, weil ich hier Scones bestellt habe und du hast noch keinen genommen, weißt du denn eigentlich, wie man richtig in Cornwall und Devon Scones isst?
Jetzt geht's wahrscheinlich schon los. Das ist ähnlich wie bei der Weißwurst. Schneidet man den Scone oder bricht man ihn durch?
Ja, das kann ich dir sagen, man schneidet ihn, also auf dem Land bricht man ihn, schau. Und jetzt ist die Frage, wir haben ja die sogenannte Clotted Cream und wir haben jetzt, ja, das ist der Jam hier,
ja.
Aber kommt jetzt erst die Clotted Cream oder kommt jetzt erst die Marmelade und dann die Clotted Cream, was glaubst du?
Jetzt hast du mich, jetzt hätte ich beinahe gesagt bei den Eiern, aber ich habe in der Mangelung derselben, würde ich sagen, also ich dadert. Als alter Marmeladbrotesser von früher würde ich tatsächlich, aber das mache ich jetzt wahrscheinlich total falsch, erst die Clotted Cream und dann als Jam.
Echt so, das macht man nämlich in Cornwall. In den Devon macht man es wieder anders.
Devon, das ist
Wer
ja,
mag den Devon, gell?
Ist, ja
ist auch schön, ist fast noch ein bisschen nicht edler, möchte ich sagen, ein bisschen gepflegter ist auch böse. Wie soll man es denn sagen? Warte, ich habe den Löffel noch nicht abgeschleckt, gell? Ich mache dir jetzt hier Marmelade drauf. Aber du bist nachher noch zum Essen eingeladen.
Ja,
aber eines kann ich probieren.
Ja, okay,
komm, ich nehme auch einen, weil ein bisschen Hunger haben wir jetzt schon. Nachdem du so toll von und über England erzählt hast und wir jetzt wissen in deinem neuesten Programm, also Monika Gruber kommt wieder zurück, nachdem sie in der Olympiahalle mit zigtausenden Menschen ihren Abschied vor 3 Jahren verkündet hat, kommt sie wieder und hat im neuen Programm ein englisches Thema drin, das ich euch noch nicht ganz verraten darf. Wann geht's denn los? Wann
es
dürfen die Fans wo?
Am 10. März, 26 ist die Premiere. Und jetzt lach nicht, im Bauerntheater in Schliersee.
Ist nicht dein Ernst.
Ja,
im
3 Tage hintereinander, weil ich in meiner freien Zeit jetzt quasi nur zum Spaß beim Bauerntheater in Schliersee eingesprungen bin.
Nein.
Weil da hat mich ein ganz lieber Herr, der Flori, liebe Grüße an dieser Stelle, der hat mich saufrecht beim Feuerwehrfest in Schliersee angesprochen und hat zu mir gesagt, Frau Gruber, kennen Sie das Bauerntheater in Schliersee? Sag ich, ja, flüchtig. Sagt er, aber Sie waren noch nie. Sag ich, nein, ich war noch nicht drin, das muss wunderschön sein. Sagt er, jetzt komme ich gleich mit der Tür ins Haus, gell, sag's jetzt, wie es ist. Könnten Sie sich vorstellen, bei uns zu spielen? Bei uns ist eine Schauspielerin weggestorben. Sag ich, Sie verarschen mich. Dann habe ich gesagt, ja, was muss ich denn spielen? Oder was müsste die denn spielen? Er hat gesagt, eine Erbschleicherin, sag ich, ja, da brauche ich ja gar nicht groß üben. Das kann ich aus dem FF.
Monika!
Und dann habe ich da gerade so ungefähr 20 Vorstellungen gespielt. So.
Und erfolgreich, und das Haus war immer voll, weil alle ja, haben Monika Gruber.
War Riesengaudi.
Da sitzen dann wie viele Leute?
Werden sie gewesen seit 350 oder so.
Und steigerst du dann dein Programm ab März wieder in die großen Hallen, wo dann zigtausende sind? Oder?
Ja, du, es ist fast die ganze Tour fürs nächste Jahr schon ausverkauft.
Also man muss ja mal sagen, du bist ja in dem Sinne eine Unternehmerin auch. Nicht nur, dass du dein ganzes Programm künstlerisch selber schreibst und spielst und machst, sondern du musst ja auch dieses ganze Finanzielle, du hast wahrscheinlich eine Booking-Agentur und alles, da hängt ja viel Geld an so einer Tour dran. Das wissen wir bei den
Großen. Viele Mitarbeiter.
Und viele Mitarbeiter, ja.
Und man muss natürlich dazu sagen, dass die Leute werden sich wundern, dass alles teurer geworden ist. Leider auch meine Karten wieder ein bisschen, weil diese Hallen, die man bucht, die sind durch die gestiegenen Energiekosten, die gestiegenen Personalkosten, das ist alles so unfassbar teuer geworden, dass die Karten zwar teurer sind, aber wir alle weniger verdienen, weil die Unkosten so hoch sind. Es ist unglaublich. Und natürlich hängen da auch Leute dran, Tontechniker, Lichttechniker, Leute, mit denen man auf Tour ist.
Du hast wieder dein selbes Team wie vor 2,5 Jahren.
Ja,
die werden ja alle in Ohnmacht fahren sein, wo du verkündest hast, jetzt machst du Schluss, weil da hängt ja so ein langer Rattenschwanz von Leuten, die mitverdienen.
Das war natürlich auch nicht ganz ohne. Also es hat mich schon schwer beschäftigt, dass ich mir gedacht habe, haben die alle ein Auskommen? Weil wenn man die nicht mehr mag, dann muss natürlich ein anderes Betätigungsfeld her. Und ich glaube, die habe ich auch dann in mittlere Verzweiflung gestürzt teilweise. Die sind, glaube ich, auch genauso erleichtert. Erstens mal, weil wir uns alle gut kennen, viele Jahre lang, weil wir uns gut verstehen, uns gern mögen. Und auch immer uns so Sachen aussuchen wie, wir sind alle Silvesterhasser, das ist nicht so unser Ding. Und deshalb suchen wir uns immer einen schönen Ort aus, wo ich dann auftrete und wir alle zusammen dann im Team Silvester feiern. Und dann macht es das Ganze wieder erträglich.
Was war der Beweggrund, dass du wiederkommst? Das Geld hoffentlich nicht, weil Leute behaupten, du bist ja Millionärin geworden, weil du eine der höchstbezahltesten Kabarettisten in Deutschland bist.
Und eine der fleißigsten.
Außerdem
ist Geld verdienen keine Schande, sondern das ist
einfach. Muss man mal sagen. In Amerika ist das was Schönes. Bei uns in Deutschland darfst du nie drüber reden, dass einem Gott geht, gell?
Also,
so ist das.
Ich habe Jahre gehabt, ich sage das immer zu allen Leuten, auch wenn es nicht interessiert. Da habe ich mir die Schauspielschule verdient. Ich habe 5 Tage die Woche gekellnert. Und ich habe gelebt von Haferflocken, von dem, was die Gäste auf dem Teller übrig gelassen haben. Also, wenn ich bei der Mama war, habe ich mich natürlich auch satt gegessen oder mal bei ihren Kühlschrank geplündert. Aber ansonsten habe ich wirklich haushalten müssen. Und zwar jeden Cent und jeden Euro.
Ich habe mal die Rosamunde Pilcher zu ihrem 90. Geburtstag gefragt, was sie mit ihrer ersten eigenen verdienten Million gemacht hat. Dass sie darüber überhaupt geredet hat, ist so eher ein Wunder, aber sie hat gesagt, sie haben sich einen Sitzrasenmäher zum allerersten Mal gekauft für ihren riesigen Garten. Ja? Was war es bei dir? Porsche.
Nein, ich glaube...
Ist nur schön dein Score, gell?
So wie ich mich kenne, kann mich gar nicht mehr erinnern, war es bestimmt irgendein Fetzen zum Anziehen oder irgendeine tolle Handtasche. Und das erste große, was ich mir von einer Tatortgage gekauft habe, das weiß ich noch, das war eine Uhr, bei der ich darauf geachtet habe, dass sie einen stabilen Wiederverkaufswert hat.
Und das hat funktioniert.
Ja, das hat funktioniert. Inzwischen habe ich schon wieder verkauft, das mir gar nicht mehr gefallen hat.
Also das heißt, man muss sich vorstellen, du als Unternehmerin hast ein Office zu Hause, wo die deine Sachen, deine Termine eintragen, buchen, wo die sagen, morgen bist du da, übermorgen da. Also du hast schon Leute, die dich da lenken und leiten, damit du nicht aufwachst und sagst, mein Koffer ist nicht gepackt, ich muss auf Tournee oder was?
Ja, ich habe eine Agentur, die sitzt jetzt nicht bei mir daheim, die sitzt in Österreich, aber die sind meine Booking-Agentur. Dann habe ich eine Pressedame, die ist jetzt ein Presseherr, also nicht, weil sie das Geschlecht gewechselt hat, sondern weil es jemand anders war. Und ja, und natürlich Tontechniker, Lichttechniker. Ich habe einen Fahrer, der mich auch mal privat so fährt, der fest angestellt ist bei mir. Mei, das erleichtert das Leben. Ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr machen, wenn ich abends, nachts, ich fahre alles unter 300 Kilometer, fahre ich eigentlich heim.
Ja, Wahnsinn.
Und dann, wenn
nach
du dann,
einer Show fährst du nur 300 Kilometer heim.
Also, das fährt der Bernhard, mein lieber Bernhard, den ich sehr, sehr mag. Und wir sind echt, ja, der weiß mehr von mir als...
Du selbst über dich wahrscheinlich.
Der kriegt ja alles mit, ist ja klar. Alles, was an Telefonaten hast, dein ganzes Leben, auch was einen beschäftigt, kriegt von ihm auch wahrscheinlich mehr mit, als ihn lieb ist. Ist ja klar, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Und das geht nur, wenn man sich wirklich gut versteht.
Apropos gut verstehen und Zeit miteinander verbringen. Wo ist der Mann im Leben von Monika Gruber? Es hat da mal ein paar Bilder gegeben mit einem Sportler und sonst was, aber irgendwie recherchiert man und guckt man zu nichts. Oder beißt du die alle weg oder hast du keine Zeit für Mo?
Alle in die Flucht geschlagen.
Alle in die Flucht geschlagen, da schau einer.
Erfolgreich in die Flucht.
Vielleicht einen netten Engländer, wer weiß.
Well, how about that? I wouldn't mind, darling.
Ja, also Engländer. Schaffst du einen Butler an? Das ist ja immer so mein Traum, ein Butler, weißt du?
Mein Traum wäre tatsächlich eine Fernbeziehung. Insofern wäre Engländer großartig.
Ja,
dann macht der Butler die Tür auf, der packt dir dann den Koffer aus, während du schon beim
Gin Tonic. Der bügelt dir deine Zeitung, bitteschön.
Dem Lord Pomeroy, die Zeitung bügelt, Wahnsinn. Großartig. Das wäre wunderbar.
Also ich finde es fantastisch.
Ich war neulich bei einer Fernsehproduktion, wo nicht mal jemand war, der mir Bügeleisen hatte. Und ich musste mit dem verknitterten Blüserl vor die Kamera gehen. Habe nur gedacht, macht's das? Ich habe gesagt, könntest du ein bisschen dunkler machen, damit man nicht sieht, dass ich total... Sag, was, wir müssen sparen, Moni? Sag ich, aber Licht und Ton haben wir noch.
Das ist der Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn zurzeit, wirklich.
Ja, das Business ist ziemlich runtergegangen, auch in Deutschland speziell, muss man sagen. Wobei in England merkt man, da geht's ja wieder ein bisschen bergauf. Da haben sie ja auch Probleme gehabt, aber West End läuft immer. Das wäre doch mal was. Stell mal vor, du machst im West End eine Show mit irgendeinem englischen Komiker. Ich fände das ja fantastisch.
Jack B. oder ja, Ricky Gervais. Im Vorprogramm von Ricky Gervais. Das wäre natürlich
der. Und das Ganze dann bei der
BBC.
Das ist der Wahnsinn. Jedenfalls, liebe Monika, wir freuen uns, dass wir dich sehen. Im nächsten Jahr, ab März geht's los. Und wo muss man nachschauen? Auf deiner Homepage? Auf Insta oder wo?
Auf meiner Homepage www.monika-gruber.de. Ganz einfach. Da steht unter Termine, stehen für die alte Schachtel, also für die Gruberin. Alle Termine drin und die stehen ja auch schon bis, glaube ich, 27 sogar drin, weil schon so viel weg ist. Und ich freue mich total, du musst dir mal vorstellen, ich habe in einer Woche fast 100.000 Karten gekauft.
Ist nicht dein Ernst?
Ja.
Das rennt ja wie Semmel, das ist ja der Wahnsinn. Dann musst du also wieder richtig ran jetzt, oder? Aber mach's ein bisschen mit Überschaubarkeit, damit du dich nicht zu sehr stresst. Ja,
ich mache zum Beispiel, was ich auch, goldene Regel, auch über den Sommer immer frei. Und was bei mir auch echt eine goldene Regel ist, nur in Ausnahmefällen spiele ich am Sonntag. Sonntag ist wirklich bei mir Familientag. Am Sonntag entweder ich koche mit der Mama.
Oder du fährst nach England mal einen Sprung. Da gehen wir mal zusammen ins Ritz essen mit meiner Frau, oder? Was geht dir denn in England noch ab, wo du unbedingt da mal hin möchtest und nicht warst?
Ein Ort, meinst du? Ich möchte mal nach Wales tatsächlich.
Da Wales war ich auch noch nie. Siehst du, das machen wir zusammen. Wir entdecken Wales zusammen mit dir.
Here
und dem Klaus Billing, das machen wir.
It's a new project.
Also, heute Hand drauf. Wunderbar.
Danke.
Herzlichen Dank, Monika Gruber. Alles Liebe. Und wie würde der Engländer sich verabschieden?
Bottoms up, sagt er doch. Wenn
Bottoms up. So machen wir das zum Wohlsein.
Prost, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Große Ehre. Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.